Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Autobahnen, Hochhäuser, Brücken, Parkplätze, für nahezu alles, was gebaut wird, wird Beton gebraucht. Die wichtigste Zutat? Zement, der Klebstoff im Beton und zugleich ein wahrer Klimakiller. Gute 10% der globalen CO2-Emissionen sind auf die Zementherstellung zurückzuführen. Das bedeutet nahezu dreimal so viel, wie durch den weltweiten Luftverkehr verursacht werden. Und auch die Umstellung auf erneuerbare Energien kann nur wenig daran ändern. Die Klimagasemissionen stammen aus dem kohlenstoffhaltigen Kalkstein selbst, den man zur Zementherstellung braucht. Wird er gebrannt, entweichen große Mengen des enthaltenen CO2. Ein möglicher Weg aus dem Dilemma ist die Wiedernutzung des Zementanteils im Altbeton am Ende seines Lebenszyklus. 2024 wurde auf dem Campus Nord des Karlsruher Instituts für Technologie eine Pilotanlage für klimaneutralen Kreislaufbeton errichtet. Erste Erfahrungen sind vielversprechend. Gelingt die wirtschaftliche Umsetzung der Technologie im industriellen Maßstab, kann man nicht nur die CO2-Neutralität der Zementherstellung erreichen, zugleich könnten auch knapper werdende Deponiekapazitäten für die anfallenden großen Mengen an Altbeton eingespart werden.
Wir haben heute schon einen sehr hohen Recyclinganteil, in dem gebrochener Altbeton eingesetzt wird als Sekundärstoff, meistens im Straßenbau oder auch im Erdbau. Wenn wir alles dieses Material tatsächlich deponieren müssten, würden wir sofort einen Kollaps erleiden. Diese Mengen bringen wir auf keine Deponien unter. Wir haben trotzdem noch relativ große Mengen, die deponiert werden. Und das wird in Zukunft schwieriger, weil unsere Deponien zugemacht werden. Häufig. Wir haben Nutzungskonflikte, also einfach irgendwo ein neues Loch aufmachen ist schwierig. Und weil aus Bauabfällen generell auch durchaus durch Wasser, Grundwasser problematische Stoffe ausgetragen werden. Da sind die Regularien inzwischen deutlich schärfer als früher. Insbesondere Sulfat ist ein Thema. Also aus Gips stämmige Lösungen, die können dann das Grundwasser ungenießbar machen. Giftig würde ich jetzt nicht sagen, aber ungenießbar.
Dr. Peter Stemmermann leitet die Abteilung Technische Mineralogie am Institut für Technische Chemie des Karlsruher Instituts für Technologie. Er erwartet in der nächsten Dekade eine Verschärfung des Engpasses auf den Deponien. Eine wachsende Zahl von Bauwerken, aber auch gebaute Infrastruktur wie Brücken, erreichen das Ende ihres Lebenszyklus und müssen abgerissen werden. Gleichzeitig ist für ihn die Nutzung des gebrochenen Altbetons, etwa im Unterbau von Straßen, nicht ideal, weil damit das Problem der massiven CO2-Emissionen bei der Herstellung von neuem Zement nicht wirklich gelöst ist.
Es ist eine niederwertigere Form der Verwertung. Wenn man das Potenzial wirklich nutzen möchte, dann muss man eben dieses CO2-Einsparungspotenzial auch mitnutzen. Und dann kann man halt ein Closed-Loop-Recycling durchführen. Das heißt, aus Zement wird wieder Zement. Und aus Zuschlägen, mit denen ich früher mal Beton gemacht habe, werden wieder Zuschläge. Das ist so die Idealvorstellung.
Beim Brechen des Altbetons entstehen zwei Fraktionen, eine grobe, in der noch die Kiesel enthalten sind, und eine Feinfraktion. Beide werden im Recyclingprozess benötigt.
In der Feinfraktion ist das weichere Material stark angereichert und das weichere ist erstaunlicherweise der Zement. Intuitiv würde man sagen, Zement ist wahnsinnig fest, aber im Vergleich zu einem Kiesel ist ein Zement sehr weich. Das heißt, man bekommt etwa 20% Feinanteil, das nennt man dann Betonbrechsand. In diesen 20% sind etwa die Hälfte des Zementes enthalten. Und in den übrigen 80% ist zwar auch noch die Hälfte vom Zementstein drin, aber die Konzentration ist dann natürlich auf diese große Masse bezogen viel geringer.
Der im Brechsand enthaltene Zementanteil muss im Recyclingprozess reaktiviert werden. Dazu muss zunächst das enthaltene Wasser durch Erhitzung auf 200 Grad entfernt werden.
Dann braucht man die richtige Zusammensetzung. Unser Brechsand ist leider ein bisschen verschmutzt und verdünnt, also geben wir noch Kalk dazu. Und dann muss dieses Material überhaupt reagieren. Und das reagiert einigermaßen schnell, eigentlich immer nur, wenn Sie eine flüssige Komponente haben. Also wenn Sie Festkörper miteinander mischen und dabei entsteht eine geringe Menge Schmelze, dann nennt man das einen Sinterprozess. Und ohne diese Schmelze sind die Reaktionen viel zu langsam. Dann haben Sie Festkörperdiffusion, das dauert ewig. In unserem System kriegen wir diese Schmelzen ab 600 Grad hin. Und das ist Science, das ist was Neues.
Tatsächlich braucht man dafür bei konventionell hergestelltem Portlandzement sehr viel höhere Temperaturen, um die 1450 Grad.
Im Portlandzement produziert man Aluminium- und Siliziumschmelzen. Wir nehmen Calciumcarbonatschmelzen. Die hat man bisher im Zementbereich wie der Teufel das Weihwasser vermieden, weil man sie nicht richtig kontrollieren konnte. Kontrollieren heißt, diese Schmelzen haben eine sehr seltsame Eigenschaft, die auch so ein bisschen gegen die Intuition ist. Die entstehen bei 600 Grad und dann bei 900 Grad ungefähr, vielleicht auch mal 920, 30 Grad, verschwinden sie wieder. Das heißt, wir würden uns eigentlich immer vorstellen, ich habe einen Topf da durch was rein, dann mache ich es heiß, dann schmilzt das auf und je weiter ich das aufheize, desto flüssiger wird die Schmelze. In unserem System ist aber CO2 drin. Das heißt, diese Schmelzen sind stabil, solange unser Topf sich in einem geschlossenen Behälter befindet und da ganz viel CO2 in der Atmosphäre vorhanden ist. Aber ab einer bestimmten Temperatur geht das CO2 aus dieser Schmelze raus und dann wird die Schmelze fest. Das heißt, wenn man mit solchen Schmelzen technische Prozesse macht, muss man sehr gut in der Lage sein, seine Temperaturen und die Atmosphäre in diesem Ofen zu kontrollieren.
Das anfallende CO2 aus dem Sinterprozess fällt in sehr reiner Form an und kann in der Folge zur sogenannten Karbonatisierung der Grobfraktion des zerkleinerten Altbetons genutzt werden.
Das ist ein Riesenvorteil, dass das CO2, was dort anfällt, in reiner Form anfällt. Das heißt, wir haben den Riesenkostenfaktor, den man bei konventionellen Zementwerken hat, aber auch bei anderen Punktquellen, Müllverbrennungsanlagen, dass man CO2 erstmal waschen und aufreinigen muss. Diesen Punkt haben wir nicht. Wir haben eine Punktquelle, die sauberes CO2 liefert. Und diese Punktquelle ist gekoppelt mit einer Herstellung von Betonbruch, den wir auch wieder brauchen können als Zuschlag für neuen Beton. In diesem Betonbruch ist aber noch die Hälfte von unserem alten Zementstein drin enthalten. Und diese noch enthaltene Menge Zementstein ist in der Lage, CO2 aufzunehmen. Und zwar sogar ein bisschen mehr als das CO2, was wir in unserem Zementbrennprozess nun emittieren. Wenn es uns also gelingt, dieses CO2 in unsere groben Betonzuschläge einzubinden, dann sind wir CO2-neutral in der Herstellung von Kreislaufbeton. Wir haben nicht nur unser CO2 losbekommen, sondern wir haben auch die gebrochenen Zuschläge aus Altbeton in ihrer Qualität verbessert. Warum? Ein gebrochener Altbeton ist dort, wo die ursprünglichen Zuschläge, also Kiesel, vorliegen. Praktisch hat er keine Porosität. Da, wo der alte Zementstein vorhanden ist, der ist hochporös. Also ein Zementstein, der hat insgesamt eine Porosität von ungefähr 50%. Wenn ich jetzt daraus einen neuen Beton mache, dann saugt dieser Zuschlag an manchen Stellen Wasser weg, da nämlich wo Zementstein ist, und an anderen Stellen, wo Kiesel vorliegen, wird kein Wasser weggesaugt. Dann habe ich eine sehr inhomogene Wasserverteilung. Das mag ein Beton überhaupt nicht. Und dieses unterschiedliche Saugen können wir durch den Einbau von CO2 in den Restzementstein beseitigen. Das nennt sich Karbonatisierung. Und dieses Karbonatisieren schließt die Porosität und versiegelt auch Risse, die beim Brechen in diesen Zuschlägen entstehen, sodass wir einen qualitativ hochwertigen Zuschlag wiederbekommen.
Die deutlich niedrigeren Temperaturen des Herstellungsprozesses von recyceltem Altbeton haben einen weiteren Vorteil. Man kann zur Aufheizung Strom verwenden.
Wenn man 1500 Grad im Produkt erreichen möchte, braucht man Temperaturen in einer Flamme von bis an die 2000 Grad. Ursprünglich hat man das mit Ölbrennern bzw. Gasbrennern gemacht. Heute wird das mit Sekundärstoffen, Müll, gemacht. Also es werden nicht mehr fossile Rohstoffe direkt verbrannt, sondern auf diesen Umweg. In dem Moment, wo man um die 1000 Grad Temperatur hat, ist elektrisches Heizen durchaus möglich. Es ist sehr energieeffizient. Gegenüber dem Portland-Zement-Verfahren ist die Energieeinsparung ungefähr bei 60%.
Ökonomisch lässt sich das Verfahren aber nur umsetzen, wenn billiger Ökostrom zur Verfügung steht. Die Koppelung der klimaneutralen Zementherstellung mit der Karbonatisierung der Grobfraktion des zerkleinerten Altbetons erfordert zudem kleinere, dezentral verteilte Zementwerke.
Ist auf der einen Seite natürlich wunderschön, wenn man die Prozesse so miteinander koppeln kann. Auf der anderen Seite bringt es ein Problem mit sich. Altbeton kann man sehr schlecht über weite Strecken transportieren, weil er einfach einen sehr niedrigen Wert hat. Das bedeutet, wenn Sie diese beiden Prozesse zusammenhängen wollen, dann müssen Sie entweder Ihr Betonwerk neben ein Zementwerk stellen und der ganze Altbeton muss dorthin gebracht werden. Das heißt, Sie müssten den Altbeton über ewige Strecken zu diesem Zementwerk transportieren. Die andere Variante ist, dass man sagt, na ja, dann muss ich den Zement halt in kleineren Einheiten produzieren und zwar da, wo mein Altbeton anfällt. Die Strategie verfolgen wir. Wir sagen, man braucht etwa ein Einzugsgebiet von 1 Million Menschen für ein solches Werk und dann kann man ein Werk mit etwa 50.000 Tonnen Zementproduktion auslasten. Das ist im Vergleich zu einem konventionellen Zementwerk ungefähr ein Zwanzigstel, also ist relativ klein. Dadurch hat man aber die Möglichkeit, die Transportstrecken enorm zu reduzieren. Das funktioniert aber eben nur billig, ein kleines Zementwerk, wenn die Infrastruktur einfach ist. Und das geht mit Strom wieder sehr gut. Also elektrisches Heizen erlaubt eine sehr einfache kleine Infrastruktur zu bauen. Das wäre mit den großen Brennern kaum machbar.
Die Koppelung erlaubt zusätzliche Energieeinsparungen durch die Nutzung der Abwärme aus dem Zementherstellungsprozess für die Karbonatisierung. Seit 2024 läuft eine Pilotanlage auf dem Campus Nord des KIT. Neben Problemen des industriellen Upscaling beschäftigt man sich dort auch mit den Eigenschaften des so hergestellten Recyclingbetons.
Deswegen haben wir ganz unterschiedliche Partner, Wissenschaftspartner, die uns bei der Betonauslegung beispielsweise helfen, Industriepartner, einer der größten Zementhersteller der Welt, dass man diesen Klinker mit den Zusätzen zusammen so abstimmt, dass die Hydratationsgeschwindigkeit, zum Beispiel die Wärmeabgabe von dem System, die Festigkeitsentwicklung von dem System, an den entsprechenden Produktionsprozess angepasst ist. Also da werden zum Beispiel Betonwaren hergestellt, das macht man jetzt nicht auf der Baustelle, sondern in der Fabrik. Und da muss die entsprechende Frischbetonmischung, also der ist noch nicht abgebunden, die muss sich einschalen lassen, beziehungsweise es müssen Steine in eine Form gegeben werden. Da muss diese Form sich aber wieder von den Rohlingen lösen, ohne dass die entsprechend kaputt gehen. Dann muss man das verfahren können und dann wird es in Wärmekammern gehärtet. Das andere, was wir testen, sind Betonfertigteile. Da werden beispielsweise dann Armierungen eingelegt. Das muss eine gewisse Zeit offen sein, wie der Fachmann sagt, also verarbeitbar sein. Und dann muss es aber eben sehr, sehr schnell hart werden, weil alle diese Anlagen natürlich teuer sind. Wenn ich in diesen Anlagen lange warten muss, bis mein Produkt fertig ist, dann kostet mich mein Produkt sofort 30, 40, 50% mehr.
Neben dem Strompreis müssen in die Berechnung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Recyclingverfahrens auch der Wegfall der Kosten für eine Deponierung des Altbetons eingehen.
Die Gate Fee, also das, was jemand bezahlen muss, der seinen Altbeton loswerden möchte. je nachdem, was Sie für Reststoffe verarbeiten in Ihrem System, kann das ganz erheblich teuer sein. Porenbeton ist ein spezieller Baustoff. Ytongsteine oder sowas, die haben eine sehr hohe Porosität und eine sehr geringe mechanische Festigkeit. Das ist eine schlechte Kombination für Baustoffrecycling. Im Straßenbau mag das niemand. Die haben auch noch einen nicht unerheblichen Sulfatgehalt. Deswegen zahlt man für die Entsorgung von einer Tonne Porenbeton durchaus 150 bis 180 Euro. Das ist teurer als Zement. Wenn Sie solche Materialien haben, rechnet sich das Verfahren problemlos. Deswegen Porenbetonhersteller, beispielsweise ein Porenbetonhersteller, der größte in Deutschland ist Xella, mit dem haben wir mehrere Projekte gemacht. Die versuchen, ihre Produkte zurückzuholen, weil der Kunde natürlich sagt, also wenn ich bei der Entsorgung Schwierigkeiten bekomme, das ist so wahnsinnig teuer, dann bitteschön, ihr habt es produziert, dann macht ihr was draus. Das garantieren die heute und müssen sie auch garantieren, sonst würden sie ihren Markt nicht mehr bedienen können. Und für die ist das zum Beispiel heute schon absolut interessant.
Im Rahmen einer Pressereise haben Journalisten und Journalistinnen Anfang Juli die Möglichkeit zur Besichtigung der Pilotanlage auf dem Campus Nord. Dr. Stemmermann hat aber darüber hinaus noch eine weitere wichtige klimapolitische Botschaft für die VertreterInnen der Medien.
Es gibt CO2-Emissionen, die wir kaum vermeiden können. Und die Zementindustrie ist der größte Treiber in diesem Bereich. Deswegen sind wir ja kurz davor, eine CO2-Infrastruktur zu bauen. Das heißt, wir wollen Pipelines in Deutschland bauen. Es gibt einen CO2-Klimaplan der Bundesregierung. Da wird von 2 Milliarden Euro gesprochen für den Bau von diesen Pipelines. Wenn man diese Pipelines baut, dann haben die einen meiner Meinung nach ziemlich unangenehmen Nebeneffekt. Diese Investition muss sich dann nämlich 30 Jahre rentieren. Das heißt, sie haben einen sogenannten Lock-in-Effekt. Wenn wir jetzt Technologien haben, die zumindest mal einen Teil dieser CO2-Emissionen reduzieren und damit den Bau von entsprechenden Pipelines überflüssig machen, könnte man allein aus diesem Grund schon viel Geld sparen. Deswegen werbe ich dafür, und das möchte ich den Journalisten mitbringen, dass man regionale CO2-Kreisläufe etabliert, auch in Richtung Produktion beispielsweise, um diese sehr großen Transporte, den Aufbau der Infrastrukturen, diese Lock-in-Effekte möglichst zu vermeiden.
Zu Ende gedacht könnte das Verfahren nicht nur klimaneutralen Beton herstellen, man könnte Beton sogar als Senke für CO2 nutzen.
Was wir jetzt machen in der Karbonatisierung, ist ja letzten Endes nichts anderes, als dass wir einen Zementstein oder einen Zement, der vor 40, 50 Jahren hergestellt ist, mit Carbonat beaufschlagen und hinterher sind die Zuschläge fest. Das ist sogenannte Karbonatisierungshärtung, was wir machen. Man kann also diesen Zwischenschritt 50 Jahre Gebäudenutzung auch durchaus einsparen und sagen, wir karbonatisieren von vornherein mit CO2. Da könnte man noch wesentlich größere CO2-Mengen unterbringen. Dann könnte man unseren Kreislauf sogar CO2-negativ machen. Wir sind CO2-neutral und am Ende wird der Zement mit Wasser gehärtet. Jetzt könnte ich auch sagen, okay, ich nehme jetzt CO2 aus einer Müllverbrennungsanlage um die Ecke und härte mit diesem CO2 meinen Zement, dann wäre das CO2 auch wieder untergebracht. Und das Ganze funktioniert solange mir irgendjemand immer mal wieder frischen Zement heranliefert.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.